Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marion Kucheni.
Und bei uns zu Gast heute der Mann, der an der Seite von Til Schweiger im Hamburg-Tatort ermittelt. Der Mann, dessen Stimme wir aus den Guardians of the Galaxy-Verfilmungen kennen. Da spricht er nämlich den wilden Waschbären Rocket. Und der Mann, der am Donnerstag mit seinem neuen Film Whatever Happens in unsere Kinos kommt. Herzlich willkommen, Fahri Yardim.
Ja, schönen guten Tag.
Sonntagmorgen, kurz nach 10. Wo trifft man dich da normalerweise an?
Morgens inzwischen, bin ja frischer Vater geworden, habe ich die Kleine vorgeschnallt und gehe meistens auf den Fußballplatz bei uns um die Ecke und gucke mir Amateurkicker an. Bin meistens ein bisschen sauer, wenn die Schiedsrichter so laut pfeifen, aber es ist tatsächlich das, was ich im Moment mache. Ich gehe raus, gucke mir Spiele an, es ist unfassbar, wie die sich anschreien und ich liebe das.
Und die Kleine schläft dabei?
Sie schläft, sie liebt das Geblärre der harten Kicker.
Ich meine jetzt mit Kind natürlich alles anders, aber bist du eigentlich Langschläfer oder bist du Frühaufsteher?
Ich war, glaube ich, mal ein Langschläfer. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Die Pflichten haben mich zurechtgestutzt. Ein Grauen. Ich würde so gern schlafen. Das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Schlafen.
Ja, das merkt man aber erst, wenn man es nicht mehr so kann, wie man möchte.
Absolut.
Und Sonntagabend Tatort gucken oder nur, wenn der eigene läuft?
Nee, das habe ich schon durchaus ab und zu gemacht. Manchmal habe ich es ein bisschen kokett übertrieben im Sinne von, ja, ich interessiere mich komplett für die Kollegen. Das stimmt nicht immer. Nee, aber ich habe schon ein paar habe ich geguckt, aber vor allem die eigenen.
Da müssen wir natürlich auch noch drüber reden und über den neuen Film und noch über ein paar Dinge mehr, aber wir haben ja auch Zeit in den kommenden beiden Stunden. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch sehr, bin sehr gespannt.
Der HR1 Talk, immer sonntags von 10 bis 12.
Der HR1 Talk am Sonntagvormittag heute mit Fahri Yardim, den die meisten von uns ganz sicher aus dem Hamburger Tatort kennen, als Hauptkommissar Yalcin Gümer an der Seite von Til Schweiger und den wir ab Donnerstag nochmal ganz anders erleben werden, nämlich als Fotograf Julian im Kinofilm Whatever Happens. Und das ist die Geschichte eines Paares, das auf relativ ungewöhnliche Weise zusammenfindet und gerade eben dabei ist, sich auf ebenso ungewöhnliche Weise zu trennen. Hanna und Julian treffen sich nämlich an Silvester nochmal zur Wohnungsübergabe, stellen da fest, dass sie die Wände nochmal streichen müssen, weil die Maler falsch bestellt waren und eben am Neujahrstag alles übergabefertig sein muss. Wie waren deine eigenen Wohnungsübergaben?
Oha, ich hatte viele. Ich bin 16 Mal umgezogen in meinem Leben. Ich glaube sogar schon häufiger, 18 Mal. Ja, und es war jedes Mal ein Deal mit dem Nachmieter. Ich habe es mir versucht, so einfach wie möglich zu machen.
Dieser Julian, was ist das für einer, wenn du den beschreiben müsstest, deine Rolle?
Er hält sich für einen modernen Mann. Ja, erfolgreicher Fotograf und in dieser Beziehung, die er da eingeht, hofft er sich ein neues Verständnis von Mann sein. Er möchte Vater sein, und zwar auf ganzer Linie. Er möchte zu Hause bleiben, also ein neues Selbstverständnis. Und er merkt dann aber im Laufe der Zeit, glaube ich, was das für Entbehrungen mit sich bringt, wie das auch an seiner Identität kratzt. Ich glaube, er wird auch mit dieser männlichen Selbstvorstellung konfrontiert. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich plötzlich nicht mehr Karriere mache? Wenn ich doch so sehr über Arbeit definiert werde, dann geht doch was verloren.
Ne? Und er bleibt ja auch tatsächlich daheim, als die beiden ein Kind kriegen und Hanna arbeitet. Eben, das ist so das klassische Modell umgekehrt. Ne? Sie geht arbeiten, er bleibt zu Hause. Ist das für dich eigentlich eine Option? Wäre das für dich eine Option, das so zu machen?
Ich würde so gern kitschig und selbstverblendet antworten. Bevor ich das Kind bekam, habe ich das immer behauptet. Jetzt ist es da und ich bin direkt auf die Knie gefallen vor allen Müttern dieser Welt. Es ist eine der unterschätztesten Aufgaben dieser Welt. Also es gibt diesen Spruch, man bräuchte ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und da ist wahrlich was dran. So groß die Liebe ist, das ist eine kleine Königin, die da eingezogen ist. Und ich ziehe da meinen Hut und ich würde da inzwischen vorsichtiger antworten.
Der Film hat ganz viele nachdenkliche, ganz viele ruhige, melancholische Momente. Er läuft unter dem Label Romantikkomödie.
Ja? Wer hat das Label raufgeklebt?
Ich habe so gelesen. Echt? Sag mal, passt das für dich? Romantikkomödie und dann eben aber auch ganz ernst an vielen Stellen?
Es ist ein Liebesfilm für mich. Und zwar grenzt er sich damit auch ganz stark ab gegenüber den Romantikkomödie. Das ist auch ein bisschen ein verstrahlter Begriff. Ich finde, dieser Film widmet sich dem Thema Liebe in einer ganz echten und trotzdem immer wieder auch märchenhaften Weise. Also nähert sich dem mit ganz wunderschönen Passagen, die Liebe einfängt. Da wird die Liebe eingefangen und gleichzeitig wird auch das ganz ernüchternde Moment in ihr gefunden. Das hat mich an diesem Film gereizt und er kann auch witzig sein, die Liebe kann auch sehr witzig sein, aber sie ist auch ein harter Ritt hier und da.
Und du spielst da, wenn ich das so sagen darf, sehr erwachsen und sehr zurückgenommen.
Ist man nicht so gewohnt.
Nee, ist man nicht so gewohnt. Wie war das für dich? Ich finde, das ist eine schöne Seite. Wie war das für dich?
Dankeschön. Ja, das war auch der Grund, warum ich dem zugesagt habe. Natürlich, man möchte die eigene Palette immer breit halten. Natürlich bin ich ein bisschen für diesen matrosenhaften Auftritt bekannt, aber es steckt auch ein kleiner Melancholiker in mir und auch ein ernsthaftes Moment. Und es ist schön, wenn ein Regisseur mir dieses Vertrauen schenkt, da mal das Augenmerk hinzurichten und zu sagen, ja, geh mal dahin und trau dich, diesen Teil zu leben und vor der Kamera zu leben. Deswegen habe ich es gemacht.
Der Film hat einen englischen Titel, Whatever Happens. Warum?
Das ist Hollywood. Ja. Nein, das weiß ich nicht. Whatever Happens. Ehrlich gesagt habe ich mich damit nie auseinandergesetzt.
Ehrlich? Nee, weil das ist mir sofort aufgefallen. Also ich meine, man könnte sagen, was immer auch geschieht, aber das klingt so kittig oder...
Ja, über Tokotronic hat mal gesungen, über Sex kann man nur auf Englisch singen. Und ich finde, bestimmte Sachen kann man wirklich nur auf Englisch sagen. Einiges wird zu oft auf Englisch gesagt und einiges muss man unbedingt auf Englisch sagen. Zum Beispiel Whatever Happens.
Long time no see, wish you were near. It's been a long and winding road.
HR1. Genau meins.
Der HR1-Talk heute mit dem Schauspieler Fariha Dim, der geboren und aufgewachsen ist in Hamburg, der dort in den ersten Jahren, wir haben es eben schon gehört, sehr oft umgezogen ist, der inzwischen in Berlin lebt, der Eltern hat, die aus der Türkei stammen und der selbst aber besser Deutsch spricht als Türkisch.
Ja.
Was bedeutet das für dich, dazwischen sein?
Ich habe nicht diese eindeutige, diese klare Identität vorgesetzt bekommen, in die ich mich reinschälen konnte, sondern das Leben war immer eine Reise zwischen unterschiedlichsten Facetten, auch teilweise sehr widersprüchlichen. Und ich habe mich irgendwann damit abgefunden, dazwischen irgendwo hängen geblieben zu sein und habe das dann zu meiner Identität erklärt. Das kommt durch zwei sehr unterschiedliche Elternteile, die eigentlich gar nicht zusammengepasst haben. So, und die Trennung war wahrscheinlich das Beste, was sie machen konnten. Und aber auch sicherlich die Migrationserfahrung meiner Eltern, die schlummert in mir weiter. Das Türkische, das Deutsche, was auch immer das ist.
Da muss man dazu sagen, also du bist nicht das klassische Gastarbeiterkind beileibe nicht. Deine Eltern kamen in den 70ern, die waren beide Studenten. Also da wurde viel diskutiert, viel demonstriert. Das hat dich auch geprägt.
Ja, klar. Ich bin ein sehr politisiertes Kind, in einer politischen Zeit groß geworden, in einer sehr agitativen Zeit. Das finde ich nach wie vor spannend, auch diese Felder. Ich habe mich dann auch ein bisschen für Psychologie und Politik interessiert. Das sind alles Momente, die mich begleitet haben. Ja, es gab den Hamburger Kessel damals, viele Demonstrationen, NATO-Doppelbeschluss, Anti-Atomkraft-Bewegung, die frühe Auseinandersetzung mit Umweltschutzthemen und so weiter. Ja, diese langen, bärtigen Typen sind mir vertraut, die Korthosen und sowas.
Und du bist ein Kinderladenkind, also nicht Kinder hier Kindergarten, sondern Kinderladen.
Das war ein wichtiges Label, das stand für Anti-Autorität und so weiter und so fort. Und mit all seinen Macken und Hürden war das aber auch eine sehr interessante, lebendige Zeit. Und ja, da bin ich sicherlich. Das macht auch einen Spagat in mir aus, dass es natürlich auch den Hedonisten gibt und auch den Verschwender und auf der anderen Seite einen sehr nachdenklichen Menschen, der sich auch für Nachhaltigkeit interessiert und auch für die eigene Nachhaltigkeit. Und dann wieder vor dem Hintergrund des Todes irgendwie weiß, eigentlich muss ich auch ein bisschen genießen dürfen. Das Leben ist ein Dazwischensein vielleicht auch. Und insofern ist es auch ein bisschen eine kokette Selbstbeschreibung.
Und wenn du heute deinen Frieden damit gemacht hast und weißt, wo du dich wohlfühlst, dann gibt es natürlich eine Phase im Leben, wo das ganz anders ist. Und das ist die Pubertät. Weil man da ein Suchender ist, ein teilweise heftig Suchender. Was warst du für ein Jugendlicher?
Ich bin eigentlich ein bisschen hängen geblieben in der Pubertät.
Ach.
Wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen hängen geblieben. Ja, ich glaube, ich habe so ganz erwachsen, das traue ich mich noch nicht, mir selbst zuzuschreiben. Nicht, weil ich unbedingt jung sein will, sondern einfach, weil ich schon auch ein Blödian geblieben bin. Und ja, ich war ein unfassbar merkwürdiger Jugendlicher.
Beschreib mal kurz, wie warst du äußerlich so unterwegs? Also wie du heute bist, so kennen wir dich, ne? Ein bisschen lässig und so. Wie war es damals?
Ich hatte sehr lange Haare. Ich sah so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Steve Urkel und Sylvester Stallone. und habe mir auch so Tücher an den Kopf gebunden und dachte, das wäre unfassbar weit vorne. Hatte sehr hässliche Brillen, die jetzt wieder modern werden. Aber
Zahnspange
damals war,
auch?
Ja, ich hatte auch eine. Ich war der Erste mit Zahnspange.
Ei.
Glitzerzahnspange, weil ich dachte, es muss glitzern, was natürlich total bekloppt ist. Ich hatte immer schon mein komisches Gebiss. Also es war eine harte Zeit äußerlich, innerlich dachte ich, aber ich wäre sehr weit vorne. Und ich glaube, auch das war eine Spannung. Sicherlich auch ein Clown, Pausenclown, viel Scheiß gebaut, aber auch ein ganz schöner Schisser wieder auf der anderen Seite. Also ein Junge halt, war sehr verknallt, sehr oft sehr verknallt. Echt ständig mich verknallt. Es war unfassbar, wie schnell man sich
verknallt. Ist denn auch auf Gegenliebe gestoßen?
Selten. Ich mochte das Schwärmen mehr. Es hätte mich komplett überfordert, wenn sie sich auch in mich verknallt hätten. Ich glaube, da wäre alles explodiert. Aber natürlich die ersten Bühnenerfahrungen auch gesammelt und da dann erste Liebesbriefe auch kassiert. Und das hat mich natürlich, das hat mich da war ich in allen Himmeln dieser Welt.
Und wenn man dich jetzt heute fragt, bist du Hamburger, bist du Wahlberliner, bist du Mensch mit türkischen Wurzeln, was sagst du?
Ja, wie gesagt, ich habe mir diese bequeme zwischen den Stühlen Position ausgesucht und Selbstbeschreibung zugelegt, um in diesem Fragenmarathon bestehen zu können, weil ich kann es eigentlich nicht mehr hören, wenn ich ehrlich bin. Also einen deutschen Pass haben, aber was soll das sein? Ich habe mich dann immer trotzig als Hamburger bezeichnet, aber inzwischen sind da auch Berliner Seiten dazugekommen.
Ansonsten bist du Faria Dim und heute bei uns im HR1 Talk.
Dankeschön, das hast du so schön zusammengefasst.
Der HR1 Talk am Sonntag heute mit dem Schauspieler Faria Dim, dem wir im Fernsehen begegnen, unter anderem als Tatortkommissar aus Hamburg, dem wir im Kino begegnen ab Donnerstag in seinem neuen Film Whatever Happens und dem wir auch heute im Radio begegnen hier im HR1 Talk. Bist du jemand, der Radio hört?
Ja, sehr gerne.
Wann und wo hörst du?
Zum Beispiel sonntags. Das ist, finde ich, sehr gemütlich. Ist ein ganz gemütliches Medium. Ziehe ich mir sehr, sehr gerne rein. Ich höre sehr gerne auch Texte. Also ich mag, wenn Leute sprechen im Radio. Ich mag das, wenn Leute sabbeln, so wie wir beide gerade.
Aber bist du ja richtig jetzt.
Ja, ich höre es mir dann auch an.
Welche Musik hast du am liebsten?
Da lege ich mich ungern fest. Ich habe jetzt gerade irgendwie Oper für mich entdeckt.
Ist nicht wahr.
Ja, so eine Maria Callas, das ist schon eine Hymne fürs Universum, was die mir da in die Ohren drückt. Aber ich finde auch immer wieder zurück zu irgendwelchen Rockern. Ich mag sehr viele Singer-Songwriter-Sachen, sehr melancholische Musik. Ich bin eher ein leise Musikhörer. Oper darf man ruhig laut hören.
Wir in HR1, wir haben unseren musikalischen Schwerpunkt ja in den 80ern. Die hast du jetzt weitgehend als Klein- und Schulkind erlebt. Ja. Ist da musikalisch irgendwas hängen geblieben? Irgendwas, wo du sagst, aber da erinnere ich mich noch dran.
Ja klar, ganz viel. Aber Life is Life zum Beispiel.
Opus. Ja. Ist nicht wahr.
Mein erster Hit. Da habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, was Popmusik ist. Das war, glaube ich, auch das Erste, was ich singen konnte. Und ich finde es nach wie vor ein überragendes One-Hit-Wonder-Gedönste.
Soll ich was sagen? Das spielen wir jetzt für dich.
Bitte nicht.
Opus, Life is Life, nicht. Doch aus den 80ern.
Bitte lass es. Für die Zuhörer, bitte nicht.
Und danach müssen wir reden über das Deutsche und das Türkische. Heute mit dem Schauspieler Faria Dim. Mein Name ist Marion Kureni und ich wünsche uns allen guten Sonntag.
Ich auch.
Der Sonntagvormittag in HR1, heute zu Gast im Talk der deutsche Schauspieler Faria Dim, der einen türkischen Namen hat und Eltern, die aus der Türkei stammen. Was bedeutet dir das, türkische Wurzeln zu haben?
Ich finde da kein Identifikationsmoment in diesen Riesenkategorien Deutsch, Türkisch. Da kann man gleich sagen, was für ein Mensch bist du? Und trotzdem spüre ich natürlich auch beim Älterwerden, ich spüre eine gewisse Neugier an dem, wo kommen meine Eltern eigentlich her? Was ist das für eine Sprache? Was eröffnen sich für Welten, wenn man eine Sprache lernt?
Also du sprichst ein bisschen Türkisch, hast aber erstmal das gar nicht lernen wollen. Warum?
Ich hatte, glaube ich, einen unbewussten, sensiblen Widerstand dagegen, mich von dem, was mir gewohnt war, entfremden zu lassen. Also ich hatte sehr Angst davor, dass sich eine Fremdheit zwischen mir und den Kindergartenfreunden auftut. Ich habe auch sehr früh Ressentiments schon mitbekommen. Ich habe sehr früh eine Ablehnung und eine gewisse, ja, so eine Fremdenfeindlichkeit auch gespürt und wollte nicht zu denjenigen gehören, die so angefeindet werden. Aber letztendlich bereue ich es ein bisschen.
Ich wollte es gerade fragen, bereust du, dass du es nicht besser sprichst?
Es ist schon sehr, es ist eine wundervoll, sehr, vor allem sehr witzige Sprache. Wenn ich da bin, ich lache jedes Mal und ich würde so gern dazu beitragen.
Aber du verstehst es besser, als du sprichst.
Ja, viel besser. Ich glaube, das ist ja oft so. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass, ach Mann, das, da ist mir ein bisschen was flöten gegangen, das würde ich gerne mal aufpolieren. Also Sprache, das vermisse ich, da gibt es eine Sehnsucht. Ansonsten nehme ich natürlich alles mit, was das Positive ist. Jedes Fest, das man feiern darf, also deutsche wie türkische Feste, da wird alles mitgenommen.
Und Kontakt zur türkischen Verwandtschaft, das ist auch da.
Ja, das ist da, klar. Und das ist auch echt eine reichhaltige, wahnsinnig viele Cousins und Cousinen. Da wird viel geküsst und umarmt, wenn ich da bin. Es ist ein Riesenfest.
Ist das nochmal anders geworden, seit du jetzt auch eher Vater bist?
Klar, also nicht im Kontext des Kulturellen, sondern eher im Sinne von Familie überhaupt. Das ist da. Wir gründen gerade so einen kleinen eigenen Mittelpunkt. Und das ist ein schöner Prozess, aber auch ein schwieriger. Also wo feiert man denn jetzt Weihnachten? Zum ersten Mal, glaube ich, bei uns zu Hause. Und da muss man mal gucken, ob die Großeltern Bock haben, sich aus ihren Gewohnheiten zu lösen und so weiter.
Das zum Glück gibt es ja 3 Feiertage. Und da kann man es immer ein bisschen aufteilen, sage ich mal aus praktischer Erfahrung.
Die brauche ich, aber hallo.
Aber das ist jetzt eigentlich auch eine schöne Überleitung zum Thema Liebe, weil das gehört dazu, wenn man eine eigene Familie gründet. Das ist auch Thema in deinem neuen Film Whatever Happens. Die Liebe, die Liebe. Wie hat sich deine Einstellung zur Liebe verändert? Hat die sich überhaupt verändert?
Also inzwischen feiere ich mehr den Unterschied in der Beziehung, als dass ich früher habe ich sehr danach gesucht, die Mrs. Wright zu suchen. Ich war sehr auf der Suche nach dem Puzzleteil, nach diesem absoluten Walt Disney Moment. Das habe ich Gott sei Dank überwunden. Ich war lange auch, ja, verhing fest in einem Rausch-Kater-Verhältnis. Es war ein ständiges Auf und Ab zwischen heftigster Feierei und Turbulenzen und Verliebtsein und zwischen dem absoluten Tiefpunkt und der tiefen Melancholie und dem und das habe ich so ein bisschen abgeschüttelt.
Wie kam das?
Ich glaube, durchs Lernen, durchs Machen, durchs Tun. Nicht durchs Bücher lesen, sondern zu merken, was diese Geborgenheit einem wert ist. Und das erzählt der Film auch ganz wunderbar, wie schwierig das ist, das auch zu verteidigen gegen diese ganzen Versuchungen, die da draußen lauern. Und dieses Ganze ins Handy gucken und sich vielleicht anderen Optionen widmen. Gerade in Krisenzeiten, meine Güte. Da muss man mal aufpassen, dass man den Absprung nicht macht. Inzwischen ist da so diese Würde für das Fundament gewachsen. Wir feiern inzwischen die Unterschiedlichkeit und haben trotzdem eine Verbindlichkeit miteinander, die wir wahren, aber auch dem Individuum seinen Platz zu lassen. Oh, das tut gerade gut, das zu lernen. Und das vor dem Hintergrund, gemeinsam Eltern zu sein. Also, was auch der Film aufgreift, ja. Jetzt will mal die Frau in den Beruf einsteigen und auch das zu ertragen miteinander und auszuhalten und dann nicht zur Nachbarin zu hüpfen.
Ja, wie das in dem Film passiert, wenn man schon mal verraten darf, kurz.
Ja, aber auch das zu überwinden eventuell. Und es ist ein sehr moderner Liebesfilm in der Hinsicht.
Der Schauspieler Faria Dim heute im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit dem Schauspieler Faria Dim, der im Hamburger Tatort den Kommissar Yalcin Gümer spielt, an der Seite von Til Schweiger. Der Tatort, das war, glaube ich, ein ordentlicher Karriereschub, kann man so sagen, oder?
Absolut.
Ja. Einschaltquoten von mehr als 12 Millionen. Wie ist das, wenn man weiß, da gucken so viele Menschen zu?
Da knistert die Luft. Da habe ich angefangen zu zittern, als das lief. Es ist mir, ich würde behaupten, ich habe gespürt, dass da so viele gerade gleichzeitig unterwegs sind.
Ist das so?
Das ist das Schöne an diesem Lagerfeuer-Tatort, dieses Momentum, dieses Gemeinsame. Dass ich weiß, da sind gerade die anderen auch gleichzeitig dabei. Das ist toll. Und das war dick und groß. Und die Liebe, die mir danach entgegenschoss, diese Rückmeldung, da bin ich schon sehr dankbar für.
In die Kritiken, die waren ja nach den ersten beiden Folgen für dich, man kann schon sagen, euphorisch. Also du kamst da besser weg als Til Schweiger, der ja eigentlich der größere Name gewesen ist damals. Wie war das für dich?
Ja, also in der Hinsicht war ich zwiegespalten, weil er war derjenige, der mich da reingeholt hat. Und eigentlich hätte man ihn überschütten müssen mit dieser Liebe und sagen müssen, Dankeschön für deinen Instinkt und danke für deinen Mut und danke für dein Können, so jemanden mitzunehmen. Stattdessen muss der ein bisschen mehr Kloppe vertragen, aber der ist natürlich auch eine ganz andere Nummer.
Diese ganze Häme, die sich ja oft über Til Schweiger ergießt, also von wegen, der macht nur Flachbrettfilme. Wie empfindest du das als jemand, der mit ihm befreundet ist?
Ja, ein völliges Zerrbild und es ist eine Seite der Stimmen. Es gibt auch sehr viel Zuspruch und sehr viel Liebe. Also er lebt da auch ein bisschen auf, muss ich. Also das würde ich ihm dann ehrlich auch mal sagen. Als würde er das so ein bisschen brauchen, diesen, weiß ich nicht. Er kämpft sich da ja immer wieder gerne rein in diese Auseinandersetzung. Zelebriert das manchmal ja auch. Und er ist so ein Bauchmensch. Er denkt da nicht lange nach, wie viele andere, die da sehr verstellt und entfremdet irgendwelche Bilder von sich zeichnen. Nee, der ist ja durchlässig. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass er da so ehrliche Reaktionen zeigt. Es gibt ja sehr viele, die sagen, ach, das ist doch ein Multimillionär, der hat doch alles erreicht, sollte sich zurücklehnen. Aber nee, er lässt sich noch darauf ein, der ist ein Mensch geblieben, der Junge. Das freut mich. Das finde ich super. Mach weiter so, Till. Alter, ich bin sonst, im Notfall bin ich da.
Der Hamburger Tatort, das ist ein ziemlich actionbetonter immer schon gewesen. Gibt Leute, die sagen, das ist aber doch ein bisschen zu brutal. Was sagst du?
Ja, fand ich hier und da auch und an anderer Stelle wieder nicht. Das ist Comic Relief. Also dieses Geheule, ehrlich gesagt, müssen wir immer auf die hören, die heulen? Das frage ich mich in diesem Land manchmal, ob man ein bisschen oft sich mit denen beschäftigt, die heulen. Also wenn im Tatort niemand mehr umgebracht wird, also dann sind wir wirklich, dann ist vorbei mit Tatort.
Aber es kommt drauf an, ob einer umgebracht wird oder ganz viele.
Ja, also erstens wurden wir da schon getoppt und zweitens geht es ja nicht darum, sondern es geht darum, ein bisschen Comic Relief, ein bisschen larger than life zu sein. Der Tatort ist eine Palette, an Vielfalt nicht zu übertreffen. Ist doch wunderbar, dass jeder sich seine Farbe rauspicken kann. Da sind wir halt die Grellen, da sind wir halt ein bisschen mackermäßiger unterwegs und an anderer Stelle sind wir aber auch fantastisch gefilmt und so weiter. Also ich gucke mir Thriller, ich gucke mir Action-Thriller sehr gerne an und meckere dann nicht hinterher und sage, oh Gott, da wurden ja Waffen benutzt.
Als Hamburger Jung in einem Hamburger Tatort, das ist sehr stimmig und trotzdem ja. Lebst du da nicht mehr.
Ja, ich bin jetzt ein Berliner mit Migrationshintergrund aus Hamburg. Übrigens gibt es eine Verwandtschaft zwischen Frankfurt und Berlin. Immer wenn ich in Frankfurt bin, spüre ich die. Es gibt eine Roughness, eine Heftigkeit, Kontraste zwischen Banken und Junkies. Und in Berlin ist es eher zwischen Regierungsviertel und Neukölln. Also ich mag diesen Kontrast. Ich mag dieses Großstädtische. Ich mag auch die Heftigkeiten und auch die Verletzungen, auch die Wunden. Berlin ist eine Wahnsinnsstadt, ganz einfach. Es ist unfassbar inspirierend und ich musste mir meine Heimat auch mal von ein bisschen weiter weg angucken. Das ist so ein bisschen die Motivation gewesen, mal rausgehen, mal sich von draußen beleuchten und gucken, ist das, wo man sich eigentlich so toll drin fühlt, ist das eigentlich das Ende der Fahnenstange?
Der HR1-Talk heute mit dem Schauspieler Fahriye Adim und in der kommenden Stunde sprechen wir noch ein bisschen weiter, unter anderem über Rollenbilder im deutschen Film und über politisches Engagement in schwierigen Zeiten.
Oh, okay.
HR1. Genau meins.
Heute zu Gast bei uns der Schauspieler Fahriye Adim, der am Donnerstag mit seinem neuen Film Whatever Happens in unsere Kinos kommt und der das Schauspielen, ja, man kann sagen, sogar richtig gelernt hat, nämlich am Hamburger Bühnenstudio der darstellenden Künste. Fahriye, jetzt gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die sich fragen, was genau lernt man da eigentlich?
Tatsächlich Sprechunterricht, hast du dann Improvisation, Rollenschule, du spielst und machst und tanzt und ballettest darum.
Du kannst Ballett tanzen.
Naja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es steht in meiner Vita drin.
Also alles, was man im Theater irgendwann mal brauchen könnte.
Du, in der Zeit war ich auch, da habe ich meine Pubertät fortgesetzt, war viel verknallt, auch in die Mitschülerinnen. Eigentlich lernt man da das Leben ein bisschen mehr kennen, nach der Schule. Das war für mich viel interessanter. Und du spielst und tobst, du tobst da viel. Dieses Toben hat gut getan.
Und was war das Schwierigste? Ballett.
Nee, ich glaube der Narzissmus, die unfassbare Sehnsucht, gesehen zu werden und geliebt zu werden und das versammelt in so einer kleinen Truppe. Und das war schon eine harte Zeit in der Hinsicht, weil wir waren jetzt nicht der talentierteste Haufen, aber wir brauchten so dringend Liebe.
Was hat denn das mit euch und mit der Gruppendynamik gemacht? Wart ihr dann besonders kuschelig miteinander oder war da besonders viel Eifersucht und besonders viel Empfindlichkeit?
Es gab keinen Tag, an dem einer nicht geweint hat. Es war so ein Konglomerat aus Lebendigkeiten, unterschiedlichster Facetten. Von Heulen bis Lachen. Also das war sehr lebendig. Und ich glaube, das war das, was es mir am meisten gelehrt hat, glaube ich. Genau diese Palette Menschsein, vielleicht dann auch auf die Bühne zu klatschen.
Und wie schwierig das ist, als Schauspieler nicht in bestimmte Rollenschubladen auf Dauer gesteckt zu werden, zum Beispiel in die des ewigen Deutsch-Türken. Ja, darüber sprechen wir in dieser Stunde, aber erstmal füllen wir zusammen den HR1-Fragebogen aus.
Oha!
HR1.
Genau meins.
Der Sonntagmittag in HR1 heute zu Gast im Talk der Schauspieler Fahriye Adim. Und wir beide füllen jetzt, und er guckt schon ziemlich betreten, den HR1-Fragebogen aus. Fahri, bist du bereit?
Nee, niemals bin ich bereit bei sowas.
Wir legen jetzt trotzdem los. Du bist immer so nett und vervollständigst den Satz, den ich angefangen habe. Mein schönstes Privileg als Schauspieler ist?
Spielen zu dürfen.
Stolz bin ich auf?
Meine kleine Tochter tatsächlich.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Inzwischen schon ganz schön viel, ne? 37 Cent?
Was ist denn? Ich lasse es mal so stehen, aber das wäre sehr billig.
Ach so, echt?
Ein halbes Pfund ist ein Stück, ne?
Ach so, ein halbes Pfund, sag das doch.
Ja, habe ich gesagt gerade.
Keine Ahnung, 1,38.
Ich hasse es, wenn
ich warten muss.
Peinlich war mir zuletzt.
Solche Fragebögen sind mir tatsächlich wahnsinnig peinlich. Ich unfassbar unkreativ bin in solchen Momenten.
Von meiner kleinen Tochter habe ich gelernt, dass
Liebe. Liebe ist.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Da gibt es einige. Jim Morrison.
Da musst du wahrscheinlich aufs Jenseits hoffen.
Ja, hoffentlich hält er mir da oben die Tür auf, wenn ich dann soweit bin.
Bereut habe ich?
Auch schon einiges. Es gibt ja viele Leute, die sagen, sie bereuen nichts. Aber ich habe schon einiges bereut. Also das Glitzer an meiner Zahnspange zum Beispiel.
Berge oder Meer?
Beides. Berge am Meer. Das wäre für mich das Ding.
Türkisch sein ist für mich
unbeschreiblich. Kann ich nicht beschreiben.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
mein Vater, immer wieder, Fels in meiner Brandung. Bei vielen Lehrern, die ich hatte, Herr Ramke, vielen Dank. Und bei Till auch tatsächlich.
Zufrieden bin ich erst, wenn
oh, ho, ho, ho. Ich glaube, wenn ich dann Goodbye sage und Jim mir die Tür aufmacht.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Fahriye Adim. Ich sage ganz herzlichen Dank, und es hat gar nie so weh getan.
Mir schon.
HR1.
Der HR1-Talk heute mit dem Schauspieler Fahriye Adim, der 2008 seinen Durchbruch hatte, kann man sagen, in dem Gangsterfilm-Drama Chico, in der Serie Der König von Kreuzberg. Da hast du einen Türken gespielt, und dann natürlich in Almania, Willkommen in Deutschland, war ein sehr erfolgreicher Film. In deinem neuen Film, da bist du einfach der Fotograf Julian. Da ist nichts mit deutsch-türkischem Migrationshintergrund oder so. Sind wir da im deutschen Filmgeschäft inzwischen schon angekommen, dass wir sagen, da gibt es keine Schubladen?
Doch, nee, die gibt's noch. Da bin ich privilegiert, würde ich sagen. Da habe ich mich ein bisschen rausgeschält. Das hat auch lange gedauert. Es gibt nach wie vor sehr einfältige Besetzungen. Aber mir ist es nicht so wichtig, ob jemand einen türkischen oder einen deutschen Hintergrund hat. Mir ist es wichtig, ob der Charakter spannend ist. Yalçın Gümer, die Tatortrolle, hat auch einen türkischen Hintergrund, aber der hängt halt nicht die ganze Zeit im Vordergrund rum. Und das ist mir, glaube ich, das Wichtige. Der ist auch ein Typ, ist halt ein Matrose, ist ein Hamburger Jung und so. Und das ist wichtig. Ich hatte großes Glück in der Hinsicht. Hab tolle Figuren spielen dürfen, und ihr kultureller Hintergrund war mal wichtiger, mal weniger wichtig. Wenn er wichtig war, hat er vielleicht auch eine spannende Rolle im Film gespielt. Ich würde für meine Kollegen aber trotzdem einspringen und sagen, da muss noch ein Prozess stattfinden.
Spätestens seit Almania, da ist deine Karriere so richtig am Laufen. Du hast viele Filme schon gedreht, viele TV-Rollen. Wie ist das? Muss man so einen Schub, wenn man ihn hat, nutzen? Muss man erstmal auch viel mitnehmen, oder muss man gerade dann besonders gut auswählen?
Ich finde, ich hätte noch ein bisschen besser auswählen können. Ich war so ein bisschen unglücklich mit einigen Entscheidungen, war dann auch getrieben von diesem Erfolg. Inzwischen bin ich wählerischer. Ich gehe ein bisschen mehr mit dem Bauch, und außerdem will ich auch ein bisschen Platz lassen für die Familie.
Wenn man auf so einer Erfolgswelle schwimmt, gibt es da auch dann so die Momente, wo man Angst hat, wo man denkt, boah, und wenn das alles jetzt vorbei ist, was mache ich dann, oder bist du angstfrei?
Nee, ich bin keineswegs angstfrei. Natürlich ist das Stress, du willst da auch bleiben, du richtest dich da ein, es gibt Privilegien, die dich auch umgarnen und irgendwann erwischen und an die man sich sogar auch gewöhnt, und irgendwann will man da nicht mehr so weg. Aber ehrlich gesagt, komme ich aus ziemlich ja fast kläglichen Verhältnissen, was das Materialistische angeht. Und habe da nicht so eine Angst davor, da wieder hinzugehen. Und trotzdem gibt es auch den Existenzängstlichen in mir, der immer denkt, das war's jetzt, bald bin ich vorbei. Jetzt wollen sie mich nicht mehr sehen, jetzt wollen sie mich nicht mehr besetzen. Klar, das ist auch ein Überlebenskampf in diesem Haifischbecken. Und gleichzeitig braucht es auch eine Lässigkeit, damit umgehen zu können. Das Leben ist nun mal wie, sag ich mal, der Berliner Flughafen. Ja, BER.
Nie fertig.
Nie fertig.
Du bist mit Til Schweiger befreundet, du bist mit Christian Ulmen befreundet. Wie wichtig ist sowas, Freundschaften eben auch über das Berufliche hinaus im Filmgeschäft?
Ja, das kann man ja nur kitschig drauf antworten, aber ich würde sagen schon, ich bin dankbar dafür, dass es diese Freunde darin gibt, diese menschlichen Inseln in diesem Brimborium, in diesem Theater, also gerade auf diesen ganzen Festen, wo man sich dann begegnet und sich irgendwelche Frikadellen ans Ohr quatschen lässt von irgendwelchen Leuten mit Mundgeruch, ist es einfach schön, wenn man dann mal Leute trifft, die man ehrlich umarmt, wo die Umarmung auch mal ein bisschen länger dauert und man mal ein ehrliches Wörtchen miteinander wechselt, auch über das gemeinsame Leiden und die gemeinsamen Freuden. Das ist toll, das verbindet auch, solche Filme sind Reisen und da erlebt man sehr viel Menschliches und es ist schön, wenn das sich verwächst in Freundschaft.
Der Talk am Sonntagmittag heute mit dem Schauspieler Fahriye Adim. Sonntagmittag kurz nach 11:30. Das ist so die Zeit, wo man vielleicht mal so langsam ans Mittagessen denkt, vielleicht auch schon dabei ist, selbiges zu machen. Kannst du kochen?
Pasta al-Arrabbiata. Das ist das, was ich am besten kann und das kann ich auch gut. Aber da hört es dann fast schon auf. Ich bin so ein Besteller. Ich bestelle wahnsinnig viel oder gehe gerne ins Restaurant. Aha. Aber ehrlich gesagt, am Sonntag brunche ich wahnsinnig lang. Ich bin so ein Frühstücker. Das kann ich super vorbereiten. Ich kann unfassbar gut Teller auf den Tisch stellen.
Aber du hast jetzt Familie. Jetzt gibt es bald wieder geordnete Mittagessenszeiten.
Wir suchen nach der Struktur, ja.
Was isst du denn gern?
Fusion. Meine Mutter ist eine Weltklasse-Köchin. Da bin ich am liebsten zu Gast, weil sie mixt die ganze Welt in ihren Töpfen. Das ist echt fantastisch. Von Pizza bis Frankreich. Auch deutsche Sachen. Nee, da lasse ich nichts aus.
Und das hier ist nochmal Musik aus dem neuen Kinofilm mit Fahriye Adim. Musik aus Österreich, diesmal von Bilderbuch Maschine. Der Sonntagmittag in HR1 zu Gast der Schauspieler Fahriye Adim, der mal zu einer Journalistin im Interview gesagt hat, ich zitiere, ich sitze hier mit einer fremden Frau im Hotelzimmer, die Pseudo-Weisheiten von mir aufschreibt, weil ich in der Öffentlichkeit stehe. Ein absurder Moment. Ist das jetzt auch so?
Ja, absolut. Ja, natürlich ist das irgendwie skurril. Also das ist so halb geschält. Das ist wie so eine, ich weiß nicht, so ein halber Orgasmus, im Sinne von, natürlich würden wir uns anders unterhalten, wenn wir wüssten, da hört niemand zu. Und gleichzeitig gebe ich mir Mühe, auch noch ich zu bleiben. Also, das ist irgendwie so ein Mix-Max, der mich.
Ist es für dich ein großer Spagat, eigentlich am liebsten der Fari zu sein und hier ganz locker so von der Leber wegzureden, aber dann auch zu wissen, wir reden ja über einen Film und wir reden auch ein bisschen natürlich über deine Arbeit und dann bist du auch ein bisschen öffentlich. Ist das schwierig für dich?
Ja, musste ich mich dran gewöhnen, aber inzwischen es ist es okay. Was soll ich da jetzt rumheulen? Das ist mein Job. Mache ich auch ehrlich gesagt ganz gerne. Ich quatsch auch, sabbel auch gerne. Das merkt man wahrscheinlich. Ich finde es aber faszinierend, zum Beispiel, wie du hier ins Mikrofon, dieser leise Ton, dieses HR1-Talk mit Fahriye Adim heute zu Gast. Kriege ich nicht hin.
Wo ist für dich die Grenze? Wo ist Schluss? Wo sagst du jetzt, nee, das ist mein Privatleben, darüber reden wir nicht?
Nö, es gibt so einen Unterschied zwischen persönlich und privat. Ich teile mich gern persönlich mit und man bekommt mich auch mit, aber es gibt eine Privatsphäre, die ich schütze, meine Güte. Das ist ein Schutzraum für mich, das ist auch ein Schutzraum für andere, das wäre auch unfair denen gegenüber. Und ich genieße auch sehr, dass das diese Welt gibt, wo niemand anderes ist, außer wir selbst.
Das machen viele deiner Kollegen. Und jetzt bleibe ich mal so im Schauspielerbereich. Das machen viele deiner Kollegen, machen das ganz anders. Da gibt's Home Stories. Da gibt's nichts, was nicht privat genug wäre, als dass man damit irgendwie an die Öffentlichkeit geht.
Also sind ja auch Verkaufsmomente. Ja. Es ist natürlich naiv, seine Hochzeit zu verkaufen. am Ende wird man ungewollt auch seine Scheidung mit verticken. So narzisstisch bin ich dann doch nicht, um das nicht zu überblicken, glaube ich auch.
Bist du ein politischer Mensch?
Eigentlich schon, wenn ich gerade einen Liebesfilm bewerbe, den ich sehr mag, dann finde ich, kann ich mal kurz eine Pause machen. Aber ich äußere mich schon sehr gerne, auch politisch, ja.
Dein Vater, der hatte ich früher als Kind in Hamburg, habe ich gelesen, auf den Schultern zum Demonstrieren mitgenommen. Ja, da warst du schon dabei. Bist aus einem politischen Elternhaus. In der Rückschau, ist das gut gewesen, dass du da schon sehr früh, sehr intensiv mit in Kontakt gekommen bist? Oder war das für dich auch schwierig manchmal?
Ach, natürlich war das auch schwierig. Ich habe da ein ambivalentes Verhältnis zu. Da gibt es auch Gewalterfahrungen oder
Bei den Demos,
die sicherlich nicht schön waren und auch nicht kindsgerecht. Überhaupt hat das Politische, hängt dem natürlich auch manchmal eine Schwere an und etwas, wo man vielleicht auch manchmal andere Anteile verliert, die vielleicht auch noch wichtig sind. Aber ich genieße es andererseits auch und ich halte es auch für notwendig. Also in gewisser Weise gibt es ja auch nicht das Unpolitische, denn das Nicht-Politisch-Sein begünstigt natürlich diejenigen, die politisch aktiv sind. Insofern haben wir eine Verantwortung für unser Zusammenleben, für die Strukturen, in denen wir leben und für die Ungerechtigkeiten, die es gibt, so abgedroschen das klingt, aber auch da übernehme ich meinen Teil als Bürger.
Wie willst du das mal machen mit deinem Kind, deinen Kindern, wenn da noch mehrere kommen? Wirst du die auch frühzeitig sensibilisieren für solche Themen oder sagst du, das sollen die mal für sich selber entdecken?
Sicherlich nicht dogmatisch oder auch nicht bestimmt, aber trotzdem werden sie bestimmt auch mit politischen Themen zu tun haben, wenn sie so einen Vater haben wie mich.
HR1. Genau meins.
Der Sonntagmittag in HR1 mit dem Schauspieler Faria Dim, der nicht so gerne so ausufernd über sein Privatleben spricht, den ich aber jetzt doch noch mal so ein klein bisschen privat fragen muss.
Fragen darfst du alles.
Das mache ich auch. Du bist Papa einer kleinen Tochter. Sag mal, wie dich das oder wo dich das am meisten verändert hat.
Tatsächlich im Herzen. Das ist die größte und unfassbarste Liebe, die dir da, also ein Gewitter, ein Kuss des Universums. Es hat mich umgehauen, wirklich vom Hocker gerissen und das geht nicht so einfach. Und das war wirklich, das war das Endgültige, das Momentum. Nee, es ist großartig und ich lache, wenn sie lacht und da gehen 8 Sonnen auf.
Bedeutet das auch weniger drehen, mehr bei der Familie sein oder muss das irgendwie beides klappen?
Es muss beides klappen, aber ich versuche weniger zu drehen, ja, absolut. Wie gesagt, da müssen ein paar Lücken bleiben für den Kontakt. Da bin ich nicht ganz so konsequent wie Julian aus dem Film, aber da sein für sie, das will ich schon.
Der Julian, der ja ganz zu Hause bleibt, aber es ist ja auch nicht unproblematisch. Ne? In dem Film ist es nicht unproblematisch.
Er verliert vielleicht ein bisschen zu sehr sich selbst dabei.
Jetzt kommt ein neuer Film ins Kino, jetzt am Donnerstag, aktuelles Projekt, bei Turks.
Ja, genau. Das ist das absolute Kontrastprogramm zum Liebesfilm, zum ernsthaften, leichten, schönen, wunderschönen, märchenhaften Liebesfilm. Jerks ist sehr viel untenrum. Darüber dürfen wir jetzt nicht am Sonntagmittag reden.
Nein, nicht am Sonntagmittag beim Mittagessen. Es geht ein bisschen handfester zu da, ja.
Und zwar vom Allerhärtesten.
Findest du, das brauchst du das? Brauchst du solche
Kontraste? Natürlich. Ich finde es wundervoll, die Abgründe des Mannseins zu erkunden. Dieser Abgesang aufs Patriarchat, den wir da feiern, diese zwei Dösbaddel, die am Leben scheitern und denen dabei zuzusehen und sogar drin zu stecken, das ist schon fantastisch.
Lieber Fari, am Schluss ist es üblich, dass unser Gast was auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, Gedicht sein, Motto sein, Lebensweisheit, egal, das ist völlig dir überlassen.
Oh Gott, echt?
Es kann auch eine Faria Dim Lebensweisheit sein, ja. Das geht auch.
Ine mine mu und raus bist du.
Faria Dim, der Schauspieler und Tatortkommissar aus Hamburg, der am Donnerstag mit seinem neuen Film Whatever Happens in unsere Kinos kommt. Es war mir eine Freude.
Mir auch. Ich fand das richtig, richtig angenehm. Danke.
Und unseren HR1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni und ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.